Schönen Mittwochabend, willkommen zu Beide Seiten Live. Es ist 20 Uhr.
Auch heute wollen wir Ihnen wieder aus verschiedenen Blickwinkeln die Themen des Tages zeigen, die aktuell polarisieren.
Und das erwartet Sie in unserer heutigen Sendung.
An uns liegt es nicht, das sagt FPÖ-Chef Herbert Kickl. Nach den vom Bundespräsidenten angeordneten Gesprächen zwischen Kickl und Nehammer bleibt letzterer ja bei seinem Nein zu einer Kickl-Koalition.
Muss Kickl das Nein akzeptieren oder sollte Nehammer den Wählerwillen mehr berücksichtigen? Darüber diskutieren in Beide Seiten live Journalist Josef Fotzi und Puls24 Innenpolitik-Journalistin Manuela Reidel. Und über die Schwierigkeit einer Koalitionsbildung geht es heute auch in unserem Duell des Tages.
Ganz genau. Leo Lugner, Mann von Jacqueline Lugner und ehemaliger FPÖ-Abgeordneter im Wiener Landtag ist zu Gast und der Ex-ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Kohl.
Und beeindruckende Bilder erreichen uns aus der Tiefsee. Sie zählt nach wie vor zu den am wenigsten erforschten Gebieten der Erde.
Doch jetzt zumindest etwas mehr, denn österreichische Meeresbiologinnen finden nun in 2500 Metern Tiefe Riesenröhrenwürmer in einem Hohlraumsystem unter dem Meeresboden.
Sie wissen es, viele Themen haben nun mal mindestens zwei Seiten. Und zu Beginn unserer Sendung widmen wir uns eben diesen Seiten. Wir zeigen Ihnen die Fakten auf und dann können Sie sich besser eine eigene Meinung bilden.
Ganz genau. Und ein Thema, das da gerade natürlich hitzig diskutiert wird, sind die Gespräche nach der Nationalratswahl. ÖVP-Chef Karl Nehammer hat da heute mit Andreas Babler von der SPÖ gesprochen.
Und schon davor hat sich FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Wort gemeldet. Er hat dabei einmal mehr Karl Nehammer und dessen Absage zu Blau-Schwarz ins Visier genommen.
Mein Zugang war und ist ein anderer, als der, den Karl Nehammer gewählt hat. Ich habe ja am Wahlabend und schon davor und auch seit der Wahl wiederholte Male angekündigt, dass unsere Hand zur Zusammenarbeit ausgestreckt ist.
Kickl will regieren, um jeden Preis. Die Inhalte zwischen ÖVP und FPÖ haben zahlreiche inhaltliche Überschneidungen. Und eventuelle Verhandlungen könnten mit einem von der FPÖ bereits vorgelegten Terminplan bis Mitte November durch sein. Das verrät Kickl heute über sein gestriges Gespräch mit Nehammer. Während genau dieser sich am Mittwoch für Gespräche mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und SPÖ-Chef Andreas Babler trifft. Muss Herbert Kickl das Nein zu Koalitionsverhandlungen von Karl Nehammer einfach akzeptieren? Oder liegt er genau richtig damit, sich weiterhin auf den Willen der WählerInnen zu berufen?
Ganz genau. Und darüber diskutieren wir jetzt eben bei Beide Seiten live. Zu Gast ist Josef Fotzi, Journalist. Hallo und schönen guten Abend. Freut mich, dass Sie da sind. Und Manuela Reidel, unsere Puls24 Innenpolitik-Chefreporterin. Manuela, freut mich, dass du da bist. Ja. Wie immer, wir diskutieren dieses Thema. Das sind nicht eure Meinungen, die jetzt kommen, sondern ihr habt euch einfach in die jeweilige Seite natürlich eingelesen. Herr Fotzi, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Das Nein von Nehammer, was spricht denn dafür, dass das Kickl jetzt akzeptieren soll?
Herr Kickl hat schon den dritten Auftritt heute gehabt, wo er erklärt, dass die ÖVP den Wählerwillen verrät und missachtet. Er hat es heute mit einem Papier untermauert, wo er sagt, wo eigentlich die ÖVP und die FPÖ relativ gut zusammenliegen. Steuersenkung, Investitionsprämien, Anreize für längeres Arbeiten. Er hat wirklich sozusagen einen Köder nochmal ausgelegt, vor allem in Richtung Wirtschaft. Er benutzt dabei brutal einen Fehler von Karl Nehammer, der gesagt hat, Kickl soll den Regierungsauftrag bekommen. Aber das hat der Herr Van der Bellen nicht angenommen, diesen schwarzen Peter. Jetzt kriegt den schwarzen Peter dann eh einmal und der will ihn auch nicht nehmen. Ja, das jetzt noch tagelang zu trommeln, ich glaube, wird noch eine Zeit lang gut gehen. Irgendwann wird das Gefühl, die Leute das Gefühl kriegen, da ist jemand eine beleidigte Leberwurst. Also ich glaube, dass das ein Gang ist, der nicht ungefährlich ist für den Kickl oder auch für die Republik. Ich glaube, er würde gut daran tun, jetzt einmal die verhandeln zu lassen, nämlich Schwarz, Rot und Pink, die jetzt verhandeln werden. Also gehen davon aus, dass irgendwann nächste Woche dann dieser Auftrag, entweder als Regierungsverhandlungsauftrag oder als weiterer Sondierungsauftrag kommt. Und dann kann er sich einmal zurücklehnen und sagen, okay, schauen wir mal, was rauskommt und dann das neu bewerten. Und dann kommt die Steiermark-Wahl und dann werden möglicherweise die Karten wieder neu gemischt, wenn das nicht so ausgeht wie in Vorarlberg, sondern wie die Umfragen sagen, dass die FPÖ gute Chancen hat, Erster zu werden. Und dann könnte der Druck in der ÖVP wirklich nochmal steigen, ob man nicht es doch mit dem Blauen probiert. Noch dazu, wo wir dann inzwischen schon fast 6 Wochen Verhandlungen haben werden zwischen Schwarz, Rot und Pink. Also eigentlich könnte sich der Herr Kickl zurücknehmen. Vor allem, wenn man ein bisschen den Eindruck bekommt, wenn er fast täglich die ÖVP basht, es gibt einen Grund, warum man mit ihm eigentlich nicht arbeiten will.
Also das Nein jetzt zunächst einmal akzeptieren. Die andere Seite sagt aber, und das sind eben die Wahlsieger und damit auch die FPÖ, naja, man muss den Wählerwillen einfach mehr respektieren und auf den Wählerwillen hören und dementsprechend pochen sie darauf, weiterhin Regierungsanspruch zu stellen.
Ja, wobei Wählerwillen ist ja ein dehnbarer Begriff. Na, man könnte auch sagen, 70% haben die FPÖ nicht gewählt. Aber ich kann verstehen, warum Herbert Kickl jetzt strategisch darauf setzt, das immer noch zu trommeln und quasi täglich zu betonen, ich strecke die Hand zur Zusammenarbeit aus, weil ich glaube, dass alle Leute außerhalb der Politik- und Medienbubble, die sich nicht so intensiv mit Politik befassen, das auch anders wahrnehmen. Für die gilt es. Der hat gewonnen, warum darf er nicht diesen Regierungsbildungsauftrag haben? Die wissen auch nicht, dass es den offiziell nicht gibt. Das ist ja jetzt nicht so allgemein bekannt, dass das mehr ein Usus ist, dass der Bundespräsident den Regierungsstärksten mit der Regierungsbildung beauftragt und dass das eigentlich nirgendwo in der Verfassung steht. Und ich denke, dass das tolle Munition ist schon für die nächste Wahl. Jetzt schon diese Geschichte zu verfestigen. Die haben sie gegen uns verschworen. Die wollen uns nicht an die Macht lassen. Ihr müsst uns noch mehr stärken, damit sie beim nächsten Mal nicht an uns vorbeikommen. Das halte ich für strategisch gar nicht so unklug. Ich würde auch sagen, dass der Herbert Kickl gar nicht so in Richtung ÖVP schießt gerade, sondern er ist eher Kreide. Er hat eher Kreide gefressen momentan. Also da haben wir schon viel härtere Ansagen gehört gegen Karl Nehammer. Jetzt versucht er, so nehme ich zumindest wahr, mehr den gemäßigten Staatsmann zu geben, dem man bei der Pressekonferenz zuhört und so gar nicht versteht, was eigentlich alle gegen den Herbert Kickl haben. Also ich habe das Gefühl, da geht schon noch was, das kann man noch ausreizen, diese Geschichte.
Hören wir uns vielleicht ganz kurz an, von Herbert Kickl haben wir jetzt schon gesprochen, hören wir uns ganz kurz an, was Manfred Heimbuchner, der Chef der FPÖ in Oberösterreich, zu der ganzen Sache sagt.
Also wenn eine Fußballmannschaft gewinnt, glaube ich, wird nicht der Trainer austauscht. Wenn eine Fußballmannschaft verliert und sich nicht qualifiziert für den ersten Platz, dann wird dort entweder der Trainer ausgetauscht oder der Stürmer wird ausgetauscht, oder der Tormann wird ausgetauscht. Man muss jetzt wirklich schon kindlich bald darstellen.
Er meinte also, man könnte hier eventuell Nehammer austauschen und dann würde einer solchen Koalition zwischen Blau-Schwarz nichts mehr im Wege stehen. Also das Nein nochmals überdenken, gibt es ja auch diese Ansage von Herbert Kickl selbst, zum FPÖ-Chef selbst. Aber welche Folgen hätte das denn jetzt auch für Nehammer, wenn er quasi vor der Wahl sagt, nein, es gibt keine Kickl-Koalition und dann eben nach der Wahl noch einmal zurückrudert und sagt, naja, gut, jetzt ist das aber so ausgegangen, wurscht, was ich vorher gesagt habe, ich gehe doch mit Kickl in die Koalition.
Ich glaube, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ich hätte dieses Argument, mit der Kickl ist nicht paktfähig, also die ÖVP hat schon mit anderen Leuten paktiert, der Herr Heider war nicht so fern, als für den Herrn Kickl. Ich glaube, dass es ein vorgeschobenes Argument ist. In Wirklichkeit geht es darum, dass die ÖVP Nummer 1 bleiben will.
Den Kanzleranspruch haben will,
in der Regierung den Ton angeben will. Wir wissen, wie es Juniorpartnern in der Regierung geht. Die bleiben meistens über. Und noch dazu gibt es natürlich auch den, glaube ich, zu Recht bestehenden Vorbehalt, wenn man mit Kickl in eine Regierung geht, nimmt der Rache an der ÖVP. Der hat viele offene Rechnungen. Der würde die ÖVP in dieser Regierung natürlich vorführen. Der würde mit Plebisziten arbeiten. Der würde sozusagen mit dem Volkswillen hineinregieren in die eigene Regierung. Also es gibt schon gute Argumente, warum die ÖVP das nicht will. Aber ich glaube, das hauptsächliche Argument ist sicher, dass die ÖVP im Lied bleiben will. Sie will noch einmal den Kanzler stellen und den Ton angeben in der Regierung.
Und es gab ja wahrscheinlich auch Leute, die ÖVP gewählt haben, damit es keine Koalition mit Kickl gibt, weil das so vehement auch verneint worden ist.
Das kann man immer nur schwer sagen. Also wie viele jetzt sozusagen zum Nehammer gegangen sind, nur um das zu verhindern,
kann man nicht sagen.
Kenne ich keine Zahlen, muss ich ehrlich sagen. Das kann man nur vermuten.
Also, wird auch in der Wahlmotivforschung leider nicht abgefragt. Das wäre wahnsinnig interessant.
Wäre spannend zu wissen. Also,
Manu, schauen wir uns noch eine Seite ganz kurz abschließend an. Kurz schon erwähnt, sozusagen diese Rolle der beleidigten Leberwurst haben die, glaube ich, gesagt. Kann das aufgehen, diese Opferstrategie, dass man sagt, wir wollten ja und keiner hat es gesagt, die nächsten Wahlen kommen bestimmt, nicht nur im November, sondern es geht ja dann wieder schnell weiter.
Glaube ich fix. Also es ist natürlich absolut nicht vergleichbar, aber wir sehen ja dieses Phänomen in den USA gerade, wenn man die Verschwörungstheorie verbreitet, die Wahlen seien gestohlen. Das macht Herr Kickl jetzt nicht, aber er sagt ja, der Regierungsbildungsauftrag wird mir gestohlen, denn ich hatte relativ die meisten Stimmen und habe ihn trotzdem nicht bekommen. Dann ist das etwas, was die eigenen Wähler noch mehr bindet, was sie noch mehr einschwört gegen die politischen Gegner, die man zwar als solche nicht sehen soll, sondern einfach als Mitbewerber, mit denen man auch noch zusammenarbeiten kann und eine Gesprächsbasis hat, optimalerweise. Aber ich fürchte ja, das trägt zur Polarisierung bei und Polarisierung hilft denen, die eher an den Rändern stehen, also auch der FPÖ.
Wenn man es aber wegnimmt von der reinen Personenfeind und sagt, um was geht es eigentlich? Es war eine Denkzettelwahl, wo sehr viele die FPÖ gewählt haben, weil sie sich in der Migrationsfrage, in der Teuerungsfrage schlecht behandelt fühlen. Wenn es dieser Regierung gelänge, ich sage mal gelänge im großen Konjunktiv, diese Themen der FPÖ zu nehmen, glaube ich, stehen wir in 2-3 Jahren vor einer anderen Situation, weil natürlich der Herr Kickl davon lebt, dass er diese Themen befeuern kann. Also es ist sozusagen, es geht nicht nur um Personen, es geht auch um Inhalte.
Wenn diese Geschichte weg wäre mit dem Land, geht es in die falsche Richtung, na, dann wäre da auch das Feuer gelöscht, das stimmt.
Wir bleiben politisch und wir bleiben auch beim Thema polarisierend. Das trifft nämlich auch auf unser nächstes Thema zu. Mittlerweile wissen wir ja auch, nein, es ist kein Scherz. Der PR-Berater Rudi Fussi, der will tatsächlich SPÖ-Parteichef werden.
Das verkündete er vor einer Woche. Doch der Wille allein, der reicht natürlich auch da nicht aus. Fussi braucht Unterstützerinnen und ganz schön viele davon.
Ja, um in eine Direktwahl gegen Babler zu gehen, braucht er erst einmal 14.000 Unterschriften. Doch einige dürfte er tatsächlich gesammelt haben.
Zumindest deutet er das heute bei einer Pressekonferenz an.
Etwa 14.000 Unterschriften von Parteimitgliedern braucht Rudi Fussi zunächst, um dem roten Chefsessel einen Schritt näher zu kommen. Von den SPÖ-Granden scheint jedenfalls niemand zu glauben, dass der PR-Berater tatsächlich Andreas Bablers Platz einnehmen könnte. Denn öffentlich hat sich noch niemand hinter Fussi gestellt.
Ich war der Einzige, der an diese Kandidatur geglaubt hat und glaubt, bin auch der Einzige, der daran glaubt, dass er zum Vorsitzenden gewählt wird.
Fussi berichtet von zahlreichen positiven Rückmeldungen und meint, bis Ende November wird er die 14.000 Unterschriften höchstwahrscheinlich erreicht haben. Hat Fussi seine erste Woche also gut genutzt und könnte Babler tatsächlich gefährlich werden? Oder ist er doch nur einer von vielen Zwischenrufern innerhalb der SPÖ?
Herr Fotze, was spricht denn jetzt dafür, dass er diese erste Woche gut genutzt hat und dass er eben eine relevante Stimme ist in der SPÖ, der Herr Fussi?
Wer ist der Herr Fussi? Der Herr Fussi ist ein Parteimitglied für 144.000 oder 140.000 andere. Also dafür, dass er ein einfaches Parteimitglied ist, hat er eigentlich relativ viel Wind gemacht. Ich erinnere mich, beim Parteitag, wie der Herr Babler gewählt wurde, gab es einen burgenländischen Unternehmer, was Sie uns daran erinnern, namens Berthold Felber, glaube ich, so ähnlich hat er geheißen. Der wollte unbedingt auch kandidieren und der hat, glaube ich, das ist als Kuriosum abgehandelt worden. Also dem Rudi Fussi ist gelungen, aufgrund seiner PR-Fähigkeit, seiner Marketing-Fähigkeiten, wirklich einen Wirbel zu entfachen, Schlagzeilen zu bekommen, auch hier im Sender oder auch in allen anderen Medien. 3 Seiten in der Sonntagskrone bei Conny Bischofberger, also das muss man mal aufstellen. Also insofern, der PR-Auftritt ist gelungen. Die Frage ist, ob es auch nachhaltig wird. Da müssen wir erst, ich glaube, da kann man noch nicht wirklich prophezeien. Ich glaube, er kann der SPÖ lästig werden oder er lästig bleiben, vor allem in diesen schwierigen Verhandlungen. Und das ist, glaube ich, was man in einer Woche sagen kann. Also dafür, für ein einfaches Parteimitglied hat er...
Für Unruhe gesorgt.
Oder auf die Unruhe wahrscheinlich von 14.000 und mehr entfaltet.
Auf der anderen Seite, was spricht denn dafür, dass er nur einer von mehreren, von vielen Zwischenrufern ist?
Also ich glaube an das, sobald Rudi Fussi die Zahlen vorlegt und sagen kann, ich habe jetzt schon mal eine erkleckliche Anzahl an Unterschriften gesammelt. Bis dahin, glaube ich, sehen das viele als reinen natürlich sehr PR-starken und sehr unterhaltsamen, aber doch nur so ein Nebenaspekt, ein kleines Nebentheater in dem Drama, das sich seit Jahren vor unseren Augen abspielt, das da lautet die Sozialdemokratie und ihre Chefs und Chefinnen. Rudi Fussi, ja, hat sehr viel Wirbel gemacht und er ist aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten auch ein gern gesehener Gast. Das war er in Fernsehsendungen, das war er allerdings auch schon, bevor er diesen Stunt gemacht hat und bevor er angemeldet hat, ich möchte neuer Chef der SPÖ werden. Es wundert mich daher auch überhaupt nicht, dass er breit vorkommt in Medien und auch in der Kronenzeitung drei Seiten kriegt. Aber wie gesagt, bis jetzt hat sich keine relevante Größe innerhalb der SPÖ zu Wort gemeldet und gesagt, ich will den Fussi statt den Andi Babler. Wäre auch komisch in der jetzigen Situation, wo man in der einmaligen Chance drinnen steckt, wieder in einer Regierungsbeteiligung zu sein und eigentlich alle Kräfte versammeln muss, um da ein ordentliches Koalitionsabkommen herauszuverhandeln. Und selbst wenn es Menschen geben sollte oder Landeschefs oder Chefinnen geben sollte, die Rudi Fussi präferieren, die würden sich ja jetzt nicht zu Wort melden, wenn sie keine Ahnung haben, ob das irgendetwas wird. Also die würden wahrscheinlich erst aufzeigen, wenn er bei 13.500 von den 14.000 Unterschriften angekommen wäre. Und dass er so ohne öffentliche Unterstützung von gewichtigen Personen so weit kommt, das glaube ich einfach nicht. Daher ist das jetzt wieder einmal extrem unterhaltsames Kapitel. Also für alle, die Politik nur als Show sehen, kann man nur sagen, herzlichen Dank für den Auftritt eines weiteren Protagonisten in Game of Thrones für Arme. Aber so richtig ernst zu nehmen ist erst, wenn wirklich tausende Menschen dafür votieren, dass es eine neue Obmannwahl geben soll in der SPÖ.
Also unterhaltsames haben wir gleich noch von Ihnen. Da spielen wir jetzt auch gleich vor, aber hören wir uns zuerst vielleicht noch einmal kurz diese Pressekonferenz an, die es da heute gegeben hat. Da hat er nämlich auch seine Vorstellungen zum Thema Migration preisgegeben, der Herr Fussi, und hat da gleich die FPÖ attackiert. Hören wir rein.
Die Party ist bald beendet. Der Abstieg der Freiheitlichen Partei beginnt heute. Bisher hatten Sie als strategisches Genie keinen Gegner. Jetzt ist einer da. Und was für einer.
Also er gibt sich sehr selbstbewusst, Herr Fussi, wie immer der Herr Fussi, aber kann der FPÖ gefährlich werden?
Nein, dann nimmt er den Mund total voll. Also das ist eigentlich, ja, das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Ich hoffe, er nimmt es ernst. Das ist derart überdreht, dass es eigentlich nicht mehr kommentierbar ist.
Am Wochenende jedenfalls, da hat er sich auch zu Wort gemeldet, und zwar auf der Plattform X, und da hat er sich weniger staatsmännisch gegeben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber schauen wir auch das gemeinsam an.
That's life. That's what all the people say. You ride in high in April and you're shut down in May. But I know I'm gonna change. That's you.
Also Herr H. ist gar nicht so eine schlechte Stimme.
Ich wollte
vielleicht
einmal
dazu sagen, so schlecht war es.
Manu,
ich habe dich nur lachen gesehen während diesem Clip.
Das ist ehrlich.
Hilft ihm sowas, schadet ihm sowas?
Oder egal.
Oder egal. Noch. Also
schon wurscht, oder?
Nein, jetzt haben wir ein bisschen die Seiten gewechselt, weil ja eigentlich meine Position wäre zu sagen, den Rudi Fussi kann man nicht ernst nehmen. Und dementsprechend müsste ich auch argumentieren, dass dieser Clip ein weiterer Beweis ist, dass er nicht zum Profipolitiker taugt. Aber wir leben in Zeiten, in denen sowas, glaube ich, überhaupt nicht mehr schadet. Mhm. Wir leben in Zeiten, also wie gesagt, ich weiß, wir sind nicht in den USA, das soll kein direkter Vergleich sein, aber wir leben in Zeiten, wo ein Präsidentschaftskandidat für eins der mächtigen Ämter der Welt auf der Bühne steht und statt einer Rede zu halten, Songs einspielen lässt und halt ein bisschen dazu wippt. Wir reden natürlich von Donald Trump, ja, und das stört auch niemanden. Also ich glaube, ich bin kein typischer Politiker und mache mich auch mal irgendwo zum Clown, ist in Zeiten wie diesen, wo die Menschen sich von der Politik so sehr entfremden, eigentlich fast ein weiteres Plus. Dementsprechend würde dieser Clip sogar jetzt mehr dafür sprechen, für mich, dass der Rudi Fussi am Ende erfolgreich ist.
Stärkst du mir seine Bekanntheit? Ich glaube, er erreicht damit Menschen, die keinen politischen Inhalt konsumieren, sondern sagen, wer ist denn das?
Genau. Was aber auch wichtig ist.
Was wahrscheinlich auch
wichtig ist. Also, die TikTok-Generation kennt ihn jetzt. Ja, das können sehr, sehr viele langjährige Politiker wahrscheinlich nicht von sich.
Aber ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge aus TikTok Generation und SPÖ-Mitgliedern ist.
Ah, das ist ein guter Punkt.
Aber er hat auf jeden Fall gesungen, er hat auf jeden Fall gezeigt, was er
kann. Und man erreicht auf jeden Fall die Wähler von morgen, auch auf diesen Plattformen. Mhm. Aber ich würde sagen, dieses Thema schließen wir jetzt ab. Es geht spannend weiter, denn ich glaube, wir kennen es alle, Schnupfen, Husten, Grippe, die Krankenstände haben Österreich weiterhin fest im Griff und auch wir können davon bei uns in der Redaktion ein Lied singen.
Nicht nur in der Redaktion, auch hier im Studio. Ich entschuldige mich gleich für alle Schnupfer und Huster der letzten Woche und auch der heutigen Sendung. Aber es zeigt eben auch, dass viele Leute trotz Husten, trotz Schnupfen, trotz Erkrankung eben arbeiten gehen. Laut der österreichischen Gesundheitskasse haben sich letzte Woche auf jeden Fall fast 290.000 Personen krank gemeldet.
Ja, doch nicht alle, die krank sind, bleiben dann auch tatsächlich zu Hause. Und eine Umfrage der Arbeiterkammer, die zeigt, zahlreiche Personen gehen eben trotz Krankheit in die Arbeit.
Knapp 60% der Beschäftigten gehen krank arbeiten. Laut Arbeiterkammer ist das ein Höchststand seit Erhebungsbeginn im Jahr 2008. Grund dafür sei unter anderem die Angst vor der Kündigung, heißt es nun vom Vorarlberger AK-Präsident Bernhard Heinzle. Außerdem plage einigen Beschäftigten ein schlechtes Gewissen. Denn sie wollen ihre KollegInnen nicht im Stich lassen. Außerdem gefährde man aber genau diese KollegInnen, wenn man krank in die Arbeit kommt. Gilt also, wer krank ist, sollte automatisch zu Hause bleiben? Oder sollte man sehr wohl mit leichten Symptomen arbeiten gehen?
Unterschiedliche Meinungen, auch hier geht gar nichts, sagt er, die eine Seite, Herr Fotzi, denn wenn man krank ist, dann muss man zu Hause bleiben.
Ja, das glaube, sollte man zu Hause bleiben. Man merkt es ja auch, wenn man in der U-Bahn fährt oder in der Straßenbahn fährt, alles hustet und schnupft, dass die Leute fahren offenbar krank noch in die Arbeit. Also die Untersuchung der Arbeiterkammer lässt sich auch sichtlich bestätigen. Und ich glaube, man tut sich nichts Gutes, man tut sich selber nichts Gutes, wenn man seine Gesundheit gefährdet. Man ist dann wieder leichter anfällig für nächste Krankheiten. Und ich glaube, man tut auch dem Unternehmen nichts Gutes, wenn man dann möglicherweise andere Kollegen ansteckt. Also ich war selber verantwortlich für Mitarbeiter in meiner Journalistenzeit, für viele Mitarbeiter und habe Leute halt nach Hause geschickt, wenn sie krank waren, weil das auch im Eigeninteresse des Unternehmens, damit irgendwie nicht, dass sich weiter ausbreitet. Also das Einzige, was man überlegen sollte, und das halte ich für eine richtige Anregung, natürlich gibt es die Blaumacher, die dann plötzlich am Fenstertag, am Freitag, plötzlich entdecken, dass sie krank sind. Und da finde ich
die Freitagskrankheit.
Die Freitagskrankheit oder auch wenn der Feiertag fällt. Und daher ist wahrscheinlich diese Krankmeldung am ersten Tag, halte ich eigentlich für ein richtiges Instrument, das nicht schikanös ist, sondern einfach nur der gegenseitig, ist auch ein Instrument der Fairness gegenüber dem Kollegen.
Schauen wir uns die andere Seite an, Manu, schauen wir uns die Seite der Arbeitgeber an, der Firmen an, die sagen ja eigentlich genau das Gegenteil, die sagen, dass viel zu viele Leute eigentlich zu Hause krank sind.
Also ich will jetzt nicht dafür argumentieren, dass man krank zur Arbeit geht, das wäre, glaube ich, auch kontrawissenschaftlich. Das große Problem, das Unternehmen haben, ist, dass die Gründe für Krankenstände mannigfaltiger sind heute. Also in einer sehr, sehr verdichteten Arbeit der ständigen Erreichbarkeit schlittern Leute nachweislich öfter in Erschöpfungszustände. Ich glaube, da sehen manche Unternehmen ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen, weil sie natürlich auf der einen Seite eine Fürsorgepflicht ihren Mitarbeitenden gegenüber haben und ja nicht verlangen dürfen, dass die krank oder angeschlagen zur Arbeit kommen. Aber gleichzeitig merken wir, dass wir so an Zivilisationskrankheiten leiden. Also dass Burnout-Fälle steigen, dass Stressreaktionen steigen, dass so psychosomatische Erkrankungen am Vormarsch sind. Oder andere Kulturkrankheiten, die wir in den sehr reichen Ländern halt haben. Ne? Also die dann dazu führen, dass Menschen weniger leistungsfähig sind. Und das müssen halt unter anderem Arbeitgebende ausbaden. Und die setzen sich dann aber halt oft fürs Falsche ein. Also da gibt es durchaus die Rufe, man muss es Menschen schwieriger machen oder man muss engmaschiger kontrollieren, wenn es um Krankenstände geht. Die vernünftigeren rufen nach mehr Prävention. Also in Wahrheit müssten wir, das ist sehr unsexy, darüber möchte nie jemand sprechen, aber in Wahrheit müssten wir schon einhaken bei den gesunden Menschen und dafür sorgen, dass sie auf sich achten, solange noch alles in Ordnung ist. Das würde sowohl den Arbeitgebern als auch dem Gesundheitssystem und damit allen, die wir von unseren Steuern, aus unserer Steuerkasse leben, sehr, sehr viel Geld sparen am Ende des Tages.
Also wie so oft die Prävention.
Ja, ganz wichtiger Punkt, eine Gesundheit.
Total banal, aber da stecken Milliarden drinnen.
Natürlich. Gesundheitskompetenz natürlich auch, ja. Dass man weiß, genau. Wann man wo was macht. Das ist auf jeden Fall etwas, das ausgebaut wird.
Gut, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, Manuela Reidl, und vielen Dank auch, Josef Fotzi, fürs Kommen.
Gerne.
Und bei uns geht es jetzt weiter gleich mit unserer Rubrik Nachgefragt. Da holen wir jetzt gleich ins Studio unsere Gäste, und zwar Leo Lugner von der FPÖ, ehemaliger Landtagsabgeordneter in Wien, und Andreas Kohl von der ÖVP, aber eines der Masterminds für die schwarz-blaue Regierung, Schwarz-Blau 1 im Jahr 2000. Und da sprechen wir natürlich über das Nein von Nehammer zur Koalition mit Kickl.
Ja, aber bis Sie Platz genommen haben, schalten wir noch kurz zu unserem Kollegen Werner Seeger, der heute in wild umstritten hochkarätige Gäste begrüßen darf. Bleiben Sie dran, wie gesagt, in dem Moment kommen jetzt die Gäste rein und die Tür bei uns im Studio geht schon auf.
Wir leben gerade eine Art politisches Ping-Pong. Zuerst wollte Karl Nehammer ja eine FPÖ ohne Herbert Kickl. Jetzt dafür möchte Herbert Kickl offenbar eine ÖVP ohne Karl Nehammer. Dann sprechen wir auch über Hans-Peter Doskozil. Der hat eine durchaus schwierige Landtagswahl vor sich, vor allem weil sein Gegner bei der FPÖ plötzlich Norbert Hofer heißt. Und wir sprechen über die westlichen Geheimdienste, die tatsächlich Sorge äußern, sollte die FPÖ wieder in Österreich in eine Regierung kommen. All das besprechen wir heute mit Krone-Journalistin Ida Metzger, mit PR-Guru, muss man sagen, Joe Kallinner, und mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Herbert Scheibner.
Die Nähe zu Russland und das Kokettieren mit dem Rechtsextremismus. Nur zwei Argumente, die Bundeskanzler Nehammer vorbringt, um klarzumachen, warum er bei seinem Nein zu einer Kickl-Koalition bleibt. Der Chef der Blauen, der kann das nicht verstehen. Schließlich müsse man dem Wählerwillen nachkommen und persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen, so Kickl. Ist Blau-Schwarz damit endgültig vom Tisch? Darüber diskutieren jetzt mit meinem Kollegen Wolfgang Schiefer, Leo Lugner von der FPÖ und Andreas Kohl von der ÖVP.
Ja, danke Bianca. Und jetzt darf ich eben die beiden Herren bei mir im Studio begrüßen. Herr Kohl, freue mich, dass Sie da sind. Danke für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Gerne.
Und Herr Lugner, ich freue mich auch, dass Sie hier sind bei mir im Studio, eben ehemaliger FPÖ-Landtagsabgeordneter in Wien. Herr Lugner, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Wir haben es gehört, der Kickl hat heute gesagt, er wolle weiterhin mit der ÖVP zusammenarbeiten. Die Hände sind sozusagen weiter ausgestreckt. Er kann also dieses Nein von Nehammer nicht akzeptieren, aber muss man wirklich um jeden Preis ins Kanzleramt? Kann man nicht auch einfach ein Nein akzeptieren, wenn eine andere Partei einfach nicht zusammenarbeiten will?
Ich glaube, dass die inhaltliche Schnittmenge hier eine sehr große ist, und die Frage ist, ob Nehammer sich hier einen Gefallen tut mit diesem Ausgrenzen von Herbert Kickl, in Wahrheit mit dieser Personenpolitik. Er kann nicht entscheiden, in eine anfremde Partei hinein regieren und uns vorschreiben, wer bei uns der Spitzenkandidat ist. Er sollte jetzt einmal, oder wer bei uns Kanzler wird, man sollte jetzt einmal Verhandlungen führen über Inhalte, sollte sich an den Tisch setzen, genauso wenig würde Herbert Kickl oder die FPÖ der ÖVP vorschreiben, wer bei ihnen Vizekanzler wird oder wer dort Minister wird. Ich glaube, die Bürger haben es satt, dass hier nur über Personen diskutiert wird, dass hier eine Mauschelei stattfindet. Wer passt wem nicht. Es gab ein ganz klares Wahlergebnis. Es hat Herbert Kickl hier die Wahl gewonnen. Er hat auch bei den Vorzugsstimmen ein ganz klares Signal gesetzt, hat die meisten Vorzugsstimmen bekommen, auch prozentuell gesehen auf das Ergebnis der Partei. Da ist Nehammer weit abgeschlagen, nicht um einige Prozentpunkte. Deshalb kann ich den Nehammer und die ÖVP hier nicht nachvollziehen und bin gespannt, wie die ÖVP das durchstehen möchte.
Kann das die ÖVP durchstehen? Kann man die ganze Zeit Nein sagen dazu, wenn sozusagen die stärkste Partei mit einem zusammenarbeiten will?
Es hat sich ja seit der Wahl und seit vor der Wahl überhaupt nichts geändert. Nehammer hat vor der Wahl gesagt, er wird mit Kickl nicht zusammenarbeiten. Nehammer hat nach der Wahl gesagt, er wird mit Kickl nicht zusammenarbeiten. Und er hat es immer mit drei Dingen begründet. Erstens sachliche Differenzen. Sky Shield, die Sicherheit Österreichs, Neutralitätspolitik, die Russlandfreunde, FPÖ. Sicherheitsfragen, keine Rechte für die Polizei gegen Terrorismus. Die FPÖ hat in staatstragenden, wichtigen Fragen immer Nein gesagt und hat unvereinbare Positionen, die also sachlich eine Zusammenarbeit nicht möglich machen. Natürlich haben sie das Wirtschaftsprogramm von der Volkspartei abgeschrieben. Da gibt es Deckungsgleichheit. Aber wissen Sie, der zweite Grund, warum man mit den Freiheitlichen, mit Kickl nicht zusammenarbeiten kann, ist seine persönliche Unverlässlichkeit. Schauen Sie, ein schlagendes Beispiel. Vorgestern wird ausgemacht, wir treffen uns, das Gespräch ist vertraulich. Man trifft sich, das Gespräch ist vertraulich. Heute, Nehammer berichtet in seiner Pressekonferenz nichts aus den Gesprächen. Nee, Kickl packt heute die Inhalte, was er gesagt hat, packt alles aus, was in den Gesprächen zur Sprache kam. Mit so jemandem kann man keine Regierung bilden. Eine Regierungszusammenarbeit muss auf einem Mindestmaß an Vertrauen gründen. Das hat man gegenüber dem Herrn Kickl überhaupt nicht. Und das Dritte ist, dass also keine persönliche Basis. Und das Dritte ist, dass aus staatspolitischen Gründen die Volkspartei der Ansicht ist und dass die Volkspartei geschlossen, dass mit Herrn Kickl kein Bundeskanzler zu machen ist. Es wäre eine Albtraumvorstellung, dass Herr Kickl uns als Bundeskanzler im Europäischen Rat vertreten müsste. Das ist ja unvorstellbar. Herr Kickl kann auch nicht sich auf einen Volkswillen berufen, denn 72% der Österreicherinnen und Österreicher wollten ihn ausdrücklich nicht zum Bundeskanzler. Und 28% der Österreicher ist ein Teil des Volkes. Das gebe ich, ja, 28% wollen ihn, aber 72 wollen ihn nicht.
Und noch weniger wollen Karl Nehammer und noch weniger wollen die ÖVP in Wahrheit. Also diese Argumentation ist ja extrem löchrig. Genauso wie diese ganzen Vorwürfe, die sind ja alles vorgeschobene Argumente, die Russlandfreundlichkeit. Ich kann mich erinnern, wie Ihre ÖVP-Parteikollegen sich in Moskau auf den Bauch geschmissen haben und in Wahrheit den Putin zu Kreuze gekrochen sind. Heute wollen sie das alles nicht mehr wissen. Ich sage Ihnen, wir als Freiheitliche Partei, wir haben überhaupt keine Russlandnähe. Traditionell ist das deutschnationale Lager eher das, was am Russland kritischsten ist. Da sollte man sich hier die Vergangenheit der ÖVP mal anschauen, die hier wirklich Russland gegenüber eine völlig andere Haltung noch bis vor kurzem hatten und jetzt das alles wegnegieren. Ja, auch die Freiheitliche Partei hat wahrscheinlich einige Jahre zuvor Russland anders eingeordnet, als wir es heute tun, aber das, was jetzt hier die ÖVP betreibt und zu vergessen, dass man in Russland sich massiv auf den Bauch geschmissen hat, das halte ich für völlig falsch. Genauso wie die gesamten anderen Argumente, die jetzt von eurem Generalsekretär, dem Herrn Stocker, in den Raum geworfen worden sind, die kann man in Wahrheit alle vergessen. Ich glaube, es ist ein vorgeschobenes Taktieren von Nehammer, um Kickl auszugrenzen, um weiter zu wursteln wie bis dato. Wahrscheinlich ist diese Dreierkoalition mit der SPÖ und den Neos bereits ausgemacht. Ich glaube aber, dass der ÖVP letztendlich den letzten Todesstoß versetzen würde. Also ich glaube, werden die ÖVP-Landeshauptleute und die ÖVP-Parteiobleute der Länder draufkommen, dass wenn sie nicht mit der FPÖ in eine Regierung gehen, dass sie in eine völlig ungewisse Zukunft gehen, wo sie das Wohl der ÖVP in Wahrheit gefährden.
Stehen denn alle hinter dem Nein in der ÖVP, hinter diesem klaren Nein Kickl gegenüber? Oder ist das nur in Anführungszeichen, die Führungsetage der
Nein. ÖVP? Nein, in der Volkspartei gibt es eine einheitliche Haltung von allen Landesparteiobleuten, von allen Parteifunktionären. Ich habe das in der Volkspartei überhaupt noch nicht erlebt. Mhm. Eine solche geeinte Front, so also eine geeinte Grundsatzhaltung, weil natürlich alle anderen Spitzenfunktionäre auch genau wissen, dass man einer Person wie dem Herbert Kickl die Republik nicht anvertrauen kann. Das ist einfach eine Tatsache. Ich habe ja gesagt, man macht Vertraulichkeit aus, er bricht sie sofort. Das ist jemand, wenn man ihm die Hand gibt, muss man hinterher die Finger zählen. Ob man sie noch alle an der Hand hat.
Das ist das Sprichwort,
Entschuldigen Sie, ich habe Ihnen geduldig zugehört, mit einem Lächeln auf den Lippen. Weil ich hätte auch viel zu sagen gehabt. Nein, also ich glaube, es geht um das Land, es geht um das Wohl der Republik, es geht um Österreichs Ansehen in Europa und es geht vor allem auch darum, wie die Zukunft Österreichs gestaltet wird. Dazu gibt es Vorstellungen. Ich glaube, Herbert Kickl hat die Chance gehabt, dafür zu werben, dass er dafür die fehlenden Prozente bekommt. Er hat sie offensichtlich nicht nur bei der Volkspartei nicht bekommen, sondern auch nicht bei den Sozialdemokraten. Der Herr Bundespräsident wird jetzt entscheiden, was zu tun sein wird. Ich greife ihm da in keiner Weise vor. Der Herr Bundespräsident wird diese Woche, nächste Woche entscheiden, wem er den Auftrag gibt. Ich glaube nicht, dass er so etwas wie einen Regierungsbildungsauftrag geben wird, sondern wird einfach sagen, mir wurde berichtet, XY sind bereit, eine Regierung zu bilden, sie scheinen eine Mehrheit zu haben, na, sie sollten mir mal ein Programm präsentieren. Und dann werde ich schauen, ob ich die Leute dann in ein Amt ernenne. Der Bundespräsident hat bis jetzt perfekt agiert. Alles ist abgelaufen, so wie man es erwarten konnte. Jeder vernünftige Mensch wusste ganz genau, auch wenn Herbert Kickl Erster wird, er wird nicht Bundeskanzler, weil niemand anderer ihn unterstützen wird. Und das hat sachliche Gründe, staatspolitische Gründe. Und die sind wichtiger als alles andere.
Hören wir ganz kurz vielleicht noch gemeinsam in diese heutige Pressekonferenz rein. Es geht ja eben um dieses Nein. Und im Prinzip hat da heute Herbert Kickl bei diesem Pressestatement eigentlich gesagt, dass der Herr Nehammer das ein Wahlversprechen von diesem Nein eben brechen soll. Hören wir uns vielleicht diese Passage ganz kurz an und reden wir nachher drüber.
Eine Wahlniederlage von einer solchen Dimension, die eigentlich, ich sage einmal so, der beste Grund oder die beste Chance und die beste Gelegenheit wäre, dazu zu lernen, wäre doch die beste Gelegenheit, den Kurs anzupassen und zu korrigieren. Und wenn man das macht, dann ist das keine Schwäche, ganz im Gegenteil, dann ist das eigentlich ein Zeichen von Stärke, dann ist das eigentlich auch ein Zeichen von Größe, wenn man aus Fehlern lernt und sich entsprechend weiterentwickelt. Und das wäre dann auch verantwortungsbewusstes Handeln. Und das ist dann auch dasjenige, zumindest aus meiner Sicht, was man sich von einem echten Staatsmann erwarten würde. Und das wäre dann auch kanzlerlike.
Herr Lugner, im Prinzip sagt er da ja, dass der Herr Nehammer sein Wahlversprechen brechen soll. Dass der jetzt einfach sagen soll, okay, wir vergessen dieses Nein, das ich im Wahlkampf gesagt habe, zu Kickl, sollen wir ein Wahlversprechen brechen. Das kann man nicht ernst meinen, oder?
Naja, in jedem normalen Zustand wäre Nehammer schon zurückgetreten. Das muss man schon auch sagen. Er hat eine riesige Wahlniederlage für die ÖVP eingeholt, weil sie vorher von der Geschlossenheit innerhalb der ÖVP geredet haben. Diese Geschlossenheit, die kann ich mich schon erinnern, die gab es zuletzt bei Sebastian Kurz, wo alle unterschrieben haben, es gibt nur eine Regierung mit Sebastian Kurz, und dann war das auch ganz schnell anders. Also warten wir ab, wie diese Geschlossenheit hier noch bei der ÖVP in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten weiter existieren wird. Ich glaube, da wird es ganz bald zu einem Umdenken kommen müssen. Und wie gesagt, in jeder normalen Situation wären die Wahlverlierer, hätten dort in Wahrheit an sich gearbeitet, hätten die Personen ausgetauscht, beziehungsweise würden auch an ihren Inhalten zumindest etwas überdenken, wie es unser Bundesparteiobmann ja völlig richtig in der Pressekonferenz gesagt hat. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man als Wahlverlierer sagt, jetzt machen wir so weiter wie bis dato und am besten eine Koalition mit der SPÖ. Das ist dann staatspolitisch für Sie ganz wichtig, einen Babler als Vizekanzler hineinzuholen. Das ist ja lachhaft. Vielleicht eine instabile Dreierkoalition, nur weil Brüssel das dann gut findet. Das ist genau die Politik, die Sie bei der ÖVP machen. Offensichtlich nicht mehr den Wunsch der eigenen Bevölkerung respektieren, sich als Politiker für die eigene Bevölkerung einzusetzen, sondern irgendwo die Interessen der Europäischen Union in Österreich zu vertreten und zu lobbyieren. Und das ist nicht unser freiheitlicher Zugang. Aber ich bin eben gespannt, wie lange die ÖVP das durchhaltet. Ich bin überzeugt, dass es da spätestens nach der steirischen Landtagswahl zu einem sehr raschen Umdenken kommen wird.
Die Ende November stattfindet. Herr Kohl, eine Frage aus... auf jeden Fall. Eine Frage nur dazu, weil Sie dazu passt. Es gibt jetzt sehr viele Gerüchte natürlich auch um diese ganze Situation. Ein Gerücht, das uns zu Ohr gekommen ist, ist ein Gerücht, dass sozusagen die handelnden Personen ausgetauscht werden sollen und auf der FPÖ-Seite Marlene Swatzig übernehmen soll und dann auf der ÖVP-Seite die Frau Ed Stadler übernehmen soll, sozusagen als Kanzlerin Swatzig und als Vizekanzlerin Ed Stadler. Ist das so ein Gerücht, mit dem Sie was anfangen können, oder schieben Sie das komplett ins Land der Märchen an?
Das ist so seriös wie der Herr Fussi bei der SPÖ. Kann ich nur lachen
okay,
drüber.
Okay, das ist meiner Meinung.
Aber ich möchte dem Herrn Lugner sagen, ich schätze am Herrn Kickl seine Intelligenz, seine taktische und strategische Begabung. Und Herr Kickl weiß ganz genau, dass er die erste Runde ja mal verloren hat. Das ist mir völlig klar. Herr Kickl weiß, die ÖVP ist nicht umgefallen, das war seine einzige Chance. Das ist nicht der Fall, sondern Nehammer hat seinen Kurs bestätigt. Mhm. Die ganze Volkspartei hat ihn bestätigt. Kein Mensch hat an ihm Kritik geübt. Er steht also da, stark wie ein Bär. und wird den Versuch wagen, falls er beauftragt wird, vieles spricht dafür, wird er den Versuch wagen, eine rot-weiß-rote Koalition zustande zu bringen, die die wichtigsten Probleme Österreichs löst. Das weiß Herr Kickl. Seine Hoffnung, und das hat ja auch Herr Lugner zum Ausdruck gebracht, seine Hoffnung ist, dass Nehammer mit seiner Anstrengung, eine Rot-Weiß-Rot-Koalition zustande zu bringen, scheitern wird, dass er dann abgelöst wird und dass dann die ÖVP unter das Joch des Herrn Kickl kriecht. Das ist also sozusagen seine Hoffnung. Er möge in der Hoffnung leben. Die Italiener haben ein Sprichwort, qui vive sperando muore cantando. Wer also in der Hoffnung lebt, stirbt singend. Ich hoffe also, dass auch er die gute Laune aufbringen wird, dass auch das zweite Szenario, auf das er jetzt setzt, nämlich Kickl wird irgendwann einmal wieder drankommen, wenn die Bemühungen um eine rot-weiß-rote Koalition, die eine Mehrheit im Parlament hat, scheitern. Aber ich glaube, er muss einmal abwarten, ob es nicht vielleicht doch Verhandlungen gibt, aus denen eine Koalition hervorgeht, die die wichtigsten Probleme Österreichs löst. Das ist einmal zuerst das Staatsbudget. Das ist die wichtigste Frage. Dazu braucht man sicherlich ein Monat Verhandlungen. Ich habe 7 Koalitionen verhandelt. Ich habe die Koalition im Jahr 99 verhandelt, wo wir mit den Sozialdemokraten ein Maßnahmenbündel zur Budgetsanierung erarbeiten mussten. Das hat 6 Wochen gedauert, bis Wilhelm Molterer, unser damaliger Budgetexperte und großartiger Politiker. Auf der anderen Seite Rudolf Edlinger, auch ein legendärer Politiker, habe ich sehr geschätzt, den Rudi Edlinger. Die haben 6 Wochen gearbeitet, ein Bündel an Maßnahmen vorgelegt. So etwas muss auch, und wenn 3 Parteien daran arbeiten, ist das noch schwieriger. Aber ich denke mir, dass in der derzeitigen Situation es doch jedem verantwortungsvollen Politiker klar sein muss, es gibt eine objektive Problemlage. Staatsfinanzen, Sicherheit gegenüber Bedrohungen durch Luftangriffe, Sicherheit im Rahmen Europas vor Drohnen, vor eingefilterten Wagner-Söldern und so weiter. Dass es eine Bedrohung durch Terror und Migration gibt, da müssen Lösungen ausgearbeitet werden. Und die nächste Gruppe, Kickl hat seine Chance gehabt, er hat keinen Partner gefunden. Jetzt kommen andere dran, die sollen ihre Chance haben.
Ist dieses Prinzip Hoffnung, ist das, glauben Sie, noch beim Herrn Kickl, ist das noch in der FPÖ vorhanden oder haben wir das in Wahrheit schon abgehakt? Diese
Zusammenarbeit? Wir haben gar nichts abgehakt, weil ich eben der Meinung bin und wir daran glauben, dass sich Nehammer in der Situation nicht halten kann. Selbst wenn er es schafft, jetzt diese Zuckerl-Koalition, die Sie hier angesprochen haben, zu bilden, das ist ja...
Also mit FPÖ und
Nehammer? Ja, das ist...
Also ich habe von einer rot-weiß-roten Koalition
Das ist keine Rot-Weiß-Rot-Koalition. Es wird genauso wenig die Probleme der Österreicher wird er schaffen zu lösen. Das hat er als Bundeskanzler bis jetzt nicht geschafft. Warum soll er es dann mit Babler und den Neos zusammenbringen? Das halte ich für utopisch. Gerade die Forderungen der SPÖ sind sowas von kontra der ÖVP-Forderungen. Also wie man da irgendwo nur ansatzweise positiv dann arbeiten möchte. Ich glaube, man wird sich ganz schnell eins um Positionen, um Posten zu besetzen. Das glaube ich, das wird in so einer Dreierkoalition ganz gut funktionieren, weil jeder möchte zum Futterdruck. Das will die SPÖ, das wollen die Neos. Das würde gut funktionieren. Aber dann kommen ja schon die Probleme. Die Instabilität der SPÖ, Fusse, wir haben es vorher schon erwähnt. Dazu kommt, dass die SPÖ ganz andere Programmatik hat als die ÖVP und als die Neos. Bei den Neos kommen auch ein paar unbekannte Themen noch darauf zu. Könnte sogar sein, dass Teile der Neos hinter der Anzeige gegen die ÖVP im Kasach-Akt stecken. Dass mit diesen Leuten dann gemeinsam eine Koalition zu machen, das halte ich auch für höchst fraglich. Also da gibt es so viel Unbekannte und ich glaube, dass am Ende des Tages diese Dreierkoalition so instabil ist. Selbst wenn man es zusammenbringt, bringt, schadet das am Ende des Tages der ÖVP massiv an Vertrauen bei den Wählern, an Vertrauen bei der Bevölkerung. Und ich glaube, das würde auch der ÖVP nachhaltig einen Todesstoß versetzen.
Wie weit müsste denn die ÖVP nach links rutschen, um mit der SPÖ und den NEOS in dem Zusammenhang zusammenzuarbeiten?
Mir kommen die Tränen, wenn ich mir Lugner zuhöre. Ich muss wirklich lachen. Ich meine, Nehammer hat mit Kogler zusammen in einer ganz schwierigen Zeit, in der Zeit der Pandemie, in der Zeit der Teuerungskrise, in der Zeit der Ölkrise, hat Österreich sicher über die letzten 4 Jahre gebracht. Wir haben keinen einzigen Streik in Österreich gehabt. Wir haben keine Bürgeraufstände gehabt wie die Gelbwesten in Frankreich. Wir haben die Kaufkraft der Bevölkerung erhalten können. Ich glaube, dass die abgelaufene Regierung und dann schließlich die Grünen durchaus ein, gezeigt haben, dass man auch in schweren Zeiten, wenn man geeint ein Programm vertritt, das durchziehen kann und der Bevölkerung damit dienen kann. Und so glaube ich auch, dass es Nehammer gelingen wird, mit Herrn Babler und Frau Meindl-Reisinger ein Narrativ, würde man da jetzt sagen, eine gemeinsame Botschaft, eine gemeinsame Vision für die nächsten 5 Jahre zu entwickeln. Wie kommen wir aus der Problemlage, ich habe sie schon genannt, Sicherheit, Europa, Migration, ja, Teuerung, wie kommen wir da heraus? Und ich glaube, dass Nehammer hier Verhandlungspartner findet, denn Herr Babler ist ja eingerahmt von Frau Buresch, Vertreterin von Bürgermeister Ludwig, ein Flügel der SPÖ und von Herrn Kazian, dem bewährten Sozialpartner. Und die Sozialpartnerschaft, die wird hier in der Diskussion jetzt viel zu gering geschätzt. Die Sozialpartnerschaft hat Österreich über die Jahrzehnte groß gemacht. Wir haben sozialen Frieden im Land. Wir haben einen ausgebauten Sozialstaat. Das haben wir mit den Sozialpartnern alle gemeinsam bewerkstelligt. Ich vertraue auf die Kraft der Gespräche zwischen Sozialdemokraten, den NEOS und der Volkspartei, dass sie sich auf einen Problemkatalog und dann auf 200 Projekte einigen, die sie gemeinsam durchtragen. Ich habe diesen Optimismus und ich habe auch das Zutrauen in die handelnden Personen, die ich kenne. Herrn Babler kenne ich nicht. Aber ich kenne Herrn Nehammer und ich kenne Frau Meindl-Reisinger.
Kurze Frage nur dazu noch. Dieser Faktor Fussi, wie viel Unruhe kann der da reinbringen bei solchen Gesprächen, wenn nicht klar ist, bleibt jetzt noch der Chef, kommt ein neuer Chef? Oder ist das bei solchen Gesprächen gar nicht so wichtig?
Schauen Sie, die Engländer haben die Figur des Stalking Horse. Also des Pferdes, das bei Pferderennen vorprellt, ausbüchst. Das ist der Herr Fussi. Mhm. Aber die Funktion des Stalking Horse ist, dass alle anderen nachlaufen. Das heißt, ich glaube, dass Herr Fussi natürlich langsam eine Diskussion in zivilen Bahnen auslösen wird, die wahrscheinlich erst nach Weihnachten zu Ergebnissen führen wird. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Herr Lugner, eine Abschlussfrage noch. Das war jetzt das Thema Politik. Wenn ich Sie im Studio habe, muss ich Sie einfach nur zu dem Thema Lugner sieht die Simone Lugner. Wir haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die natürlich auch da Neues wissen wollen. Wir haben vorher kurz gesprochen, das wollen Sie nicht zum Thema machen. Aber trotz alledem, gibt es da etwas, das Sie besprechen wollen, nur um alle abzuholen? Es geht eben darum, Simone Lugner, die Witwe von Richard Lugner, sozusagen, die da jetzt bei der Lugner City rausgeflogen ist. Jetzt gibt es Streit ums Erbe. Sie müssen verstehen, da muss man natürlich auch nachfragen. Gibt es irgendwas, was Sie da besprechen wollen?
Nein, ganz abseits der Politik. Möchte ich nicht. Und ich möchte ganz klar sagen, dass wir als Familie nach wie vor in einer Trauerphase sind und die permanente öffentliche Diskussion über Erbe und dergleichen völlig unangebracht deplatziert ist. Und ich würde da bitte auch alle bitten, die Trauer zu respektieren und auch zu respektieren, dass wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, es sind Privatangelegenheiten, die haben in der Öffentlichkeit einfach nichts verloren.
Und Sie wird einen Schlussstrich. Vielen Dank für diese klaren Worte. Gerne. Leo Lugner war das von der FPÖ. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren, dass Sie hier diskutiert haben. Und Andreas Kohl von der ÖVP. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und darüber diskutiert haben. Danke fürs Kommen. Und bei uns gibt's jetzt noch gleich Bilder, die sollten Sie nicht verpassen. Es gibt nämlich gleich den Riesenröhrenwurm, ja, der heißt so, den hat eine Österreicherin entdeckt. Und es gibt auch noch diese schwarzen Kugeln, die sind am Strand in Sydney aufgetaucht, die sollten Sie jetzt auch gleich sehen. Keiner weiß, was es mit diesen Kugeln auf sich hat. Wir schauen uns diese Sache, hier sind die Kugeln, wir schauen uns diese Sache und natürlich auch diesen Riesenwurm nach einer kurzen Werbepause an. Also unbedingt dranbleiben.
Willkommen zurück bei Beide Seiten Live und wir schauen uns jetzt die wichtigsten, spannendsten Bilder des Tages an, die auch Sie unbedingt gesehen haben müssen. Dazu bei uns jetzt Manfred Schmidt. Hallo Manfred.
Grüß euch, hallo.
Schönen guten Abend.
Und wir starten da gleich mit einer sehr interessanten Meldung. Ich glaube, wir alle haben den Namen vorher noch nie gehört. Riesenröhrenwurm.
So ist
Was hat es damit auf sich? Warum ist er besonders?
Wo kommt er her?
So viele Fragen. Tauchen wir gemeinsam ab, 2500 Meter in den Pazifik. Das hat ein Forscherinnen-Team aus Österreich gemacht. Und zwar, die sind zu einem Tiefseevulkan, nicht selber, sondern mit einem Tauchroboter, 18 Mal runtergetaucht zum Tiefseevulkan, hatten eine Kamera dabei und haben unter anderem diese Tiere gefunden. Die haben sich nämlich gefragt, was ist eigentlich unter dem Meeresboden? Haben Löcher reingebohrt und sind draufgekommen, da ist ja auch Leben drinnen. Unter anderem 50 Zentimeter lange Riesenrohrwürmer, Schnecken, andere Tiere.
Was sind die jetzt?
Genau, ja.
Das sind die Riesenrohrwürmer.
Und ganz viele, also 10 unterschiedliche Tierarten haben sie da unter dem Meeresboden in einer, in einer Ebene, in einer neuen Ebene entdeckt. Und ich hätte das nicht gern am Teller alles. Ich kann auch vieles davon nicht benennen, aber das
aber
war
wild aus.
Eine große Überraschung, wie viel da los ist unter dem Unterwasser. Eine österreichische Forscherin, die das entdeckt hat, die hat auch dazu was gesagt. Hören wir kurz rein, was sie gesagt hat.
Wir haben das erste Mal Leben unter der Meeresoberfläche gesucht und herausgefunden, dass Tiere auch unter sogenannten hydrothermalen Quellen überlebensfähig sind. Das ist unglaublich.
Ja, das war Sabine Gollner, eine österreichische Meeresbiologin. Spektakulär finde ich ja nicht nur, was sie gefunden haben, sondern auch, wie sie es gemacht haben.
Ich wollte sagen, ist egal.
Und zwar,
sagen wir, so toll schaut das jetzt auch wieder nicht aus.
Mit einer Brechstange. Aha. Haben Sie den, darf ich auch Bilder mitnehmen?
Die kann auch helfen, die Brechstange.
Genau, das haben die Forscherinnen Gott sei Dank auch gefilmt. Zuerst haben sie mit einem Meißel die Spalten, die bei diesem Vulkan waren, irgendwie versucht aufzudrücken und dann mit einer Brechstange die Platten, also das ist, das ist dann eine Hand, genau, die bricht das auf und dann wird das umgebogen, der Meeresboden wird aufgehoben und dann kann man unten reinschauen. Spannend, man weiß nicht, wie groß dieses Höhlensystem unter dem Meeresboden wirklich ist. Es könnte weit verzweigt sein oder auch nicht, aber man weiß offenbar noch sehr wenig über das Meer und es bedeckt 71% der Erdoberfläche.
Also, das ist ein bisschen wie Science Fiction alles. Ein Höhlensystem, so man weiß nicht, wie groß es ist, Würmer sind drinnen.
So ist es.
Auf der anderen Seite, wie gut das jetzt ist, dass man da jetzt im Meerestiefboden wieder irgendwas ausgräbt, das lassen wir jetzt auch dahingestellt.
Ja,
muss man wahrscheinlich auch erst schauen, ob das so gut ist.
Kommen wir vom Science-Fiction-Film zum nächsten Science-Fiction-Film oder Horror-Film oder was auch immer.
Da wissen wir auch nicht so ganz.
Wir kommen langsam an Land, aber bleiben beim Strand stehen und zwar an den Stränden von Sydney, Australien. Ja, da sind mehrere beliebte Sandstrände derzeit geschlossen, denn Rettungsschwimmer haben mysteriöse Bälle entdeckt. Die schauen eigentlich aus, als gehören sie ins Gackerl-Sackerl, aber...
Ich hatte mal einen Hasen, mehr sage ich dazu nicht.
Wenn das wirklich war, dann konnte er weit hüpfen, aber es ist nicht klar, was es ist. Es gibt allerdings einige Theorien, und zwar, dass es Teerballen sind. Das heißt, das entsteht, wenn Öl in Kontakt mit Schmutz und Wasser kommt. Es könnte sein, dass da irgendwo ein Leck bei einem Öltanker war. Das hat sich dann vermengt und ist dann an Land gespült worden. Dadurch, dass 71% der Erde mit Wasser bedeckt sind, könnte irgendwas passiert sein, was wir nicht wissen. Aber es ist die nächste mysteriöse Geschichte, die ich dafür mich gebracht
habe. Aber natürlich auch einen ernsthaften Hintergrund. Die Strände sind jetzt dort gesperrt, die Behörden wissen nicht, was das ist. Also da ist das Rätselraten angesagt.
So ist es, ja. Es wurden Proben entnommen, das wird jetzt genau untersucht. Und bis nicht klar ist, was es ist, sind diese Strände auf jeden Fall gesperrt.
Wir waren in der Tiefsee, wir waren in Sydney, wir waren am Bondi Beach. Kommen wir jetzt nach Österreich, kommen wir zur Eisenbahn.
Zu wichtigen Meldungen für alle, die gerne Zug fahren.
Ganz genau.
So ist es, ja. Unsere Kollegen, Kolleginnen von Puls24.at, die haben heute eine Meldung auf Instagram geteilt. Und zwar, die ÖBB erhöhen die Ticketpreise ab 15. Dezember, wenn der neue Fahrplan da ist, und zwar um 4,9%. Da geht es um die Standard-Tickets. ÖBB sagt, das ist die erste Preiserhöhung seit 18 Monaten. Die versuchen natürlich, das alles bis hier runterzuspielen. Und die Sparschiene-Tickets und die Sitzplatzreservierungen, da ändert sich an den Preisen nichts. Auch die Nightjet-Tickets, da bleiben die Preise unverändert. Lachender Konkurrent von ÖBB ist die Westbahn. Die hat nämlich zufällig am selben Tag verkündet, dass das Streckennetz ausgebaut wird. Der wird jetzt auch umfangreich nach Deutschland gefahren. Also die sind der Nutznießer von dem Ganzen. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, die Westbahn, die fährt nicht nach Gmünd und auch nicht nach Hollabrunn, sondern die hat sich wirklich die Filetstücke reserviert und fährt die Strecke auf und ab. Und das ist natürlich eine Cash-Cow.
Und dort bleiben die Preise gleich, oder wie?
Bei der Westbahn bleiben die Preise gleich, ja.
Mhm. Aber man muss trotzdem sagen, im Vergleich jetzt mit anderen europäischen Ländern sind die ÖBB schon noch immer viel günstiger.
So ist es, ja. Das führt die ÖBB auch immer wieder an, dass zum Beispiel in Deutschland Zugfahren doch eine andere Preiskategorie ist.
Also das war unsere Top-geklickt-Story auf Puls24.de.
Was ich nicht verstehen kann, angesichts der nächsten Story.
Angesichts der nächsten Story. Ich habe mir nur Pandas aufgeschrieben.
Ja, es wird sehr flauschig. Wir müssen uns jetzt alle festhalten. Vielleicht werden sie am Ende umarmen, weil wir das alles so süß finden. Die US-Hauptstadt Washington, die hat nämlich neuen Zuwachs, und zwar aus China. Die beiden Panda-Bären, Bao Li und Jin Bao, die sind mit einem eigenen FedEx-Frachtflugzeug, dem Panda Express. Man sieht vorne auf der Schnauze, dass da eine Panda-Schnauze drauf war. Die sind in die USA gebracht worden. Letztes Jahr hat Washington die bisherigen Pandas zurückbringen müssen. Da gibt es einen Pachtvertrag mit China, und im Rahmen der Panda-Diplomatie, die China
ganz bewusst einsetzt.
Genau, die.
Das ist ein Freundschaftsdeal, oder?
So ist es, ja. Da werden Pandas nach. Die Bilder, ich muss mich selbst kurz
sagen, weil sie
so süß sind. Genau. Genau. Da werden sie gerade abgeladen und dann nach Washington gebracht.
Schaut aber, um ehrlich zu sein, ein bisschen aus wie die Kiste, die 2000 Meter unter Wasser war.
So ist es, ja. Also die Pandas, die sind jetzt in Washington gelandet. Man hat schon ein bisschen Rätselraten gehört, wann kommen die Pandas, denn es ist ja eigentlich diplomatische Eiszeit zwischen den USA und China, aber nach dem letzten Treffen der beiden Staatschefs klang so, dass vielleicht Pandas kommen könnten. Und jetzt sind sie auch da. Aber ja, Österreich, wir haben leider das Problem, bei uns sind gerade keine Pandas im Tiergarten Schönbrunn. Aber da ist die Hoffnung, dass jetzt wieder welche kommen werden. Vielleicht können die Pandas auch den gordischen Knoten bei irgendwelchen Koalitionsverhandlungen irgendwie auflösen, wenn alle zusammen Pandas streicheln.
Dann laden wir sie ins Studio ein. Das war auf jeden Fall beide Seiten für heute. Und bei uns geht's jetzt weiter hier bei Puls24.
So ist es, und zwar mit wild umstritten und mit unserem Kollegen Werner Segel. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Vielen Dank, Manfred Schmidt, auch fürs Kommen.
Und bis morgen.